Anken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Anken und Alo. Was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Ich lasse das untersuchen. Hat das was mit dem Singen zu tun oder mit dieser Position? Es kann ja nur mit dem Singen zu tun
haben. Irgendwas abgedrückt wird, was irgendwie deine Amygdala befeuert. Und du so, yeah.
Die Versorgung zu meinem Gehirn ist gestoppt und deshalb fange ich an zu lachen.
Ja, ist doch schön.
Jedes Mal.
Wir haben Spaß gehabt.
Wenn ich einsetze, das hat doch was mit dem Singen zu tun.
Ja, offensichtlich. Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Und schön. Dir?
Sehr gut.
Mir geht's gar nicht super, weil ich bin ein bisschen hektisch, weil wir Handwerker im Haus haben über uns und die ganze Zeit da rumtrampeln und deshalb die Katzen aufgeregt sind und
ja. Ich bin tatsächlich ganz die Ruhe selbst, mich stört das gar nicht, ich lasse mich ja nicht so leicht ablenken.
Ja, das verstehe ich, weil wir haben heute echt umgedrehte Rollen. Ich habe die ganze Zeit...
Ich bin mehr so der Fokustyp so.
Also ich bin mir sicher, die klingeln gleich, die wollen was, wieso geht hier ständig das Licht an, die Katzen, die aufgeregt hin und her und du so, ich bin gechillt.
Danke nicht.
Ja. Wie kommt's?
Ja, mir geht's gut. Bei mir liegt mein Gutgehen ja eigentlich immer sozusagen mehr daran, wie mein Training läuft. Also sozusagen so Weltfrieden oder wie die Partnerschaft läuft oder so, ist mir eigentlich eher, ich will es nicht sagen egal, aber ist schon so eine Randerscheinung halt.
Ja.
Und wenn mein Training gut läuft, dann ist eigentlich alles gut, mein Training läuft gut.
Direkte Korrelation.
Schon. Das kann man so festhalten.
Das kann ich bestätigen. Ja. Das ist nämlich noch nicht so lange so, weil du warst nicht so ganz fit.
Nee, ich war Ewigkeiten krank und konnte immer nur so halb oder gar
Ewigkeit
nicht.
Ewigkeit ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ja.
Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.
Ja, okay.
Eine halbe Ewigkeit.
Ja, du warst vorsichtig, rücksichtsvoll und hast deshalb noch nicht Vollgas gegeben. Das
Korrekt.
Kann man ja auch mal positiv formulieren.
Ja, das war total vernünftig. Hat sich auch echt gut angefühlt. Ja.
Ja, okay, hat es sich nicht, aber es war trotzdem vernünftig.
Ja, ist richtig. Schöne Herzmuskelentzündung gedodged und aber dann jetzt auch nicht mehr und jetzt ist wieder alles, wie es sein soll. Testo ist da. Moin.
Ja, herrlich.
Ja.
Gut.
So, was machen wir denn
sehr
heute?
Sehr schön. Heute Hüfte.
Hüfte, yes.
Wir haben nämlich für alle, die uns schon lange
weißt
folgen...
Weißt du, was ich noch kein einziges Mal gemacht habe?
Nein, das kann doch nicht sein. Du kannst mich natürlich einfach
vollkommen
unterbrechen.
Den absehbaren und prägen Witz zu bringen, aus der Hüfte geschossen. Ah, den mache ich heute noch ein paar Mal.
Cool, jetzt hast du es vorweggenommen. Jetzt ist es ja total irre, wenn
also
du ihn dann
machst. Irgendwann werde ich unauffällig einfließen lassen, aus der Hüfte geschossen.
Ja, jetzt habe ich schon richtig Bock auf die Folge.
Gut,
herrlich.
Schwierig.
Also für alle, die uns schon ganz lange folgen und schon viele Launches miterlebt haben von neuen Kursen und so weiter, haben wir, können wir ja einmal kurz erklären, haben wir diesmal anders gemacht. Das ist wahrscheinlich den meisten auch aufgefallen, ich weiß es nicht.
Oh, das ist ein totaler Wumpe, kann auch sein.
Das kann auch sein, weil wir normalerweise den Kurs immer schon im Vorfeld beworben haben und jetzt haben wir das umgestellt und haben gesagt, wir probieren das mal aus, wie es ist, wenn wir den Kurs schon gelauncht haben und dann erst erklären sozusagen, was der Inhalt ist, damit, wenn man dann denkt, das ist eine gute Idee, das brauche ich, das Problem habe ich auch oder das wusste ich gar nicht, den Kurs kaufen kann.
Und nicht bis zum Wochenende warten muss oder was auch immer.
Sonst haben wir immer das Tage vorher, Wochen vorher schon erzählt, aber man konnte den Kurs immer nicht kaufen. Ja. Fanden wir dann irgendwie gar nicht mehr so schlau, als wir mal drüber nachgedacht haben. Und jetzt gucken wir mal, wie es ist. Diesmal haben wir es anders gemacht, deshalb sprechen wir heute über Hüfte.
Ja.
Und meine erste Frage, so eine ganz offen gestellte Frage, was ist eigentlich die Hüfte? Alo, sag doch mal.
Alo, sag doch mal, was denn die Hüfte? Ja, also... Vielleicht andersrum. Der Grund, warum wir, ich meine, ich habe gestern versucht rauszufinden, der wievielte Kurs es ist, den wir gemacht haben.
24?
Ja, genau. Es ging von 20 bis 24, habe ich jetzt gehört. Ist richtig?
Genau. Zwischen 21 und 24.
Richtig. Eigentlich ja nicht so schwierig zu zählen, weil die stehen da ja alle. Aber gut. Also irgendwas über 20. Und da könnte man ja fragen, warum irgendwie das größte und stärkste Gelenk des Körpers quasi als letztes kommt. Also nicht als letztes im Sinne von, wir machen jetzt keine Kurse mehr, aber man könnte ja auch meinen, dass es irgendwie Rücken, Nacken, Hüfte ist und nicht Rücken, Nacken und dann 18 andere Kurse und dann Hüfte. Und Ja, so eine richtig gute Antwort habe ich auch nicht, weil...
Das ist ja super. Herrlich, dass wir dann so eingestiegen sind.
Ich die Frage gestellt habe. Naja, aber einfach, weil ich glaube, ich habe mich gedrückt, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, es ist einfach so kompliziert und das habe ich geahnt. Und erst als ich mich mit dem Kurs auseinandergesetzt habe, war ich so, fuck, das ist ja richtig
Das hat schwierig. Richtig gedauert.
Das hat richtig gedauert und es war richtig schwierig. Und es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie die Hüfte funktioniert oder so, sondern es ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Mhm. Und es ist immer die Frage, ja, ist denn jetzt überhaupt die Hüfte das Problem?
Ja.
Und wenn die Hüfte das Problem ist, ja, was denn jetzt?
Was daran?
Was daran? Und dann ist wieder das Ding, ja, was macht das denn? Mhm. Tut das in der Hüfte weh? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Es ist eh so im Sprachgebrauch so, dass die Hüfte eher so eine, also Hüfte in dem Sinne gibt es gar nicht, sondern, also was heißt gibt es nicht, gibt es anatomisch nicht, gibt es in Anatomiebüchern nicht, sondern da gibt es das Hüftgelenk. Das ist die mini kleine Verbindung, die ist keine Ahnung, so groß wie ein Golfball oder so ein Tick mehr, zwischen dem Becken und dem Oberschenkel.
Ja.
Das
Hüftgelenk. Da, wo das einhakt.
Wo es einhakt. Ja. Und das war's.
Ja.
Aber mit Hüfte meinen die meisten ja im Prinzip sozusagen von den Rippen bis zum Knie oder so. Also Hüfte kann wirklich ein sehr großer Bereich sein.
Von, ja, so Mitte Bauch.
Ja, genau, meine ich. So, da, wo die Rippen sind.
Genau, wo man so die Hand ablegen kann.
Mitte Oberschenkel mal ganz locker.
Ja.
So. Und deswegen ist immer das Ding, ja, was ist es denn jetzt? Ist das die Hüfte? Und das Problem ist, dass sehr viele Menschen einfach mit diffusen Hüftschmerzen, irgendwo da tut's weh, ob jetzt eher vorne oder eher seitlich oder eher hinten oder wie auch immer, zum Arzt gehen. Und dann sagt der Arzt, ja, ihr Hüftgelenk ist auch kaputt. Und da bauen wir mal was Neues ein. Mhm. Boxenstopp, hier Retritt und dann machen wir ein schönes neues Totalendoprothese. Mhm. Ist schnell gemacht. Mhm. In 6 Wochen springen sie wieder wie ein junger Spund herum. Alles ist gut.
Die häufigste, wie war das? Die häufigste OP oder so?
Nee, hast du es gesagt? Nee, aber das ist die häufigste Implantation sozusagen. Weil wird ein Stück rausgeschraubt, also gesägt und dann Plastik da eingebaut.
Trigger-Warning.
Ja, Trigger-Warning. Sorry. Genau. Also das ist eine krasse OP. Das ist nicht wie, keine Ahnung, die Bandscheibe, wo ein Stück abgefräst wird und rausgeholt, sondern das muss ja erst raus und dann rein. Gut, okay, also es ist ein Riesending. Und so, das ist eine häufige Operation und so.
Ja, weil das ausgetauscht wird, können wir weniger plastisch.
Also, ja, weniger plastisch. Okay, ja, wollte einen Witz machen, meine ich.
Nee, machen wir. Okay, also das heißt, eigentlich ist die Hüfte nur das Gelenk, aber im Sprachgebrauch meinen wir im Prinzip alles, was von Mitte Oberkörper bis Mitte Oberschenkel geht.
Genau. Und das kann von der Hüfte kommen.
Von diesem Gelenk.
Von diesem Gelenk.
Ja.
Oder auch nicht.
Ja.
So.
Genau, weil das oben dran habe ich Rücken und unten dran habe ich Knie.
So sieht's aus.
Ja.
Und diese Zusammenhänge sind ja auch mal ganz witzig, weil es schon häufig so ist, dass jemand irgendwie Knieschmerzen hat und dann irgendwann sind die Knieschmerzen weg, aber Hüftschmerzen sind gekommen. Und ich meine, es wird weniger, aber es ist immer noch so, dass viele Leute, Ärzte vor allen Dingen sagen, hängt nicht zusammen.
Mhm.
Was ja irgendwie witzig ist, weil, also es hängt so literally zusammen, wie man es gar nicht anders sagen kann. Es ist, dass das Knie besteht zur Hälfte aus dem Oberschenkelknochen.
Mhm.
Und die Hüfte besteht auch zur Hälfte aus dem Oberschenkelknochen. Mhm. Das heißt also, Hüfte und Knie haben zu 50% die gleichen Knochen. Genau, das ist so, da gibt es keine Diskussion, ob das zusammenhängt. Das geht nicht, da kann man nicht drüber streiten, das geht nicht, das ist albern. Und nach oben ist genau das Gleiche. Wenn die Hüfte nicht richtig steht oder wenn es da irgendein Problem gibt, dann steht das Becken nicht in der richtigen Position. Und wenn das Becken nicht in der richtigen Position steht, dann steht die ganze Wirbelsäule nicht in der richtigen Position.
Und Becken ist in dem Fall ja die sozusagen die Aushöhlung, in der das Gelenk liegt.
Ja, aber das Becken ist ja diese also große
breite,
Schaufel oben
so eine
drüber.
Schaufel,
ja,
genau.
Und
aber
an der Seite sind zwei so kleine Einkerbungen, Kuhlen, wie auch immer.
Ja, und da sitzt das Hüftgelenk
drin.
Ja, okay, verstehe. Okay, alles klar.
Und deswegen es ist nicht unmöglich, aber es macht wenig Sinn, die Hüfte allein zu betrachten.
Mhm.
Und deswegen ist es immer der Übergang vom Hüftgelenk zum Becken nach oben zum Rücken, womit dann Rumpfstabilität, Wirbelsäulenposition, Haltung und sowas gemeint ist. Und das Gleiche nach unten hin, Richtung Knie. Und wenn du am Knie bist, dann hast du natürlich auch die Position des Unterschenkels, der Füße und ob jetzt O-Beine oder X-Beine oder Beinposition. Und deswegen da hängt einfach was dran. Also ich meine, es ist einfach die Mitte des Körpers und so, deswegen ist es einfach komplex.
Und deshalb war der Kurs komplex?
Deswegen war der Kurs komplex.
Ja, okay.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, okay.
Danke.
Wir haben zwei Bewegungen, Muster, zwei Arten der Bewegung, nämlich bücken und gehen, an denen wir beschreiben wollten, wie wichtig die Hüfte ist, richtig?
Ja, ja, genau. Also bei der Hüfte ist es oft so, dass sie, die Hüfte ist einfach ein wahnsinnig bewegliches Gelenk eigentlich. Das heißt, man kann, wenn ich stehe und nur den Oberschenkel nach vorne ziehe, das Knie hochziehe sozusagen und sonst nicht bewege, dann habe ich nur mein Hüftgelenk bewegt. Mein linkes, wenn ich mein linkes Knie hochziehe, habe ich mein linkes Hüftgelenk bewegt. Wenn ich schaffe, dass mein Becken still bleibt, dann habe ich sonst nichts bewegt. Schön. Und viele Menschen können ihr Knie nicht so wahnsinnig hochziehen. Das heißt also, das könnt ihr gerne probieren, stellt euch hin auf ein Bein, haltet euch gerne fest und zieht ein Knie hoch und guckt mal, wie weit das kommt. Und wenn ihr das Knie locker bis auf Bauchnabelhöhe oder höher ziehen könnt, dann ist das gut. Da ist dann die Frage...
Seid ihr hypermobil?
Ja, auch das, ja. Aber bewegt sich das Becken mit oder nicht? Das Becken muss starr bleiben. Es darf nicht so sein, dass man sozusagen in Rundrücken geht und sich krumm macht, um das Knie irgendwie hochzubringen, sondern einfach nur das Bein hochbringen. Und wer das kann, bei dem es gut, die meisten kommen, wenn es gut läuft, bis auf 90 Grad und viele kommen auch da gar nicht hin. Aber selbst wenn man das, den Oberschenkel einfach nur gerade kriegt, dann reicht das nicht, denn es ist nicht so, für die meisten zumindest nicht so eine wahnsinnig wichtige Bewegung, das Knie vorne hochzureißen. Aber wenn man sich nach vorne bückt, kommt genau das vor. Und das heißt, wenn ich jetzt mich nach vorne bücke, um irgendwas hochzuheben, und dann wird die Beweglichkeit in der Hüfte ja nicht besser. Die ist die gleiche. Das heißt, ich komme da auf 90 Grad. Und wenn ich dann aber weiter nach vorne möchte, muss ich irgendwas anderes machen. Und dann ist es halt eben so, dass man den Rücken krumm macht, die Schultern aushebelt, den Kopf da vorne nimmt. Alles Dinge, die jetzt nicht grundsätzlich falsch sind, aber wenn man was Schweres heben will, auf jeden Fall nicht von Vorteil, und dann wird es im Rücken wehtun.
Okay, ich finde das gar nicht so einfach, sich vorzustellen. Also ich habe jetzt versucht, dem zu folgen. Ja. Man muss sich das so ein bisschen Playmobil-Männchen-mäßig vorstellen.
Wobei die keine
richtig?
Knie haben, glaube ich.
Nee, genau. Nee, aber ich dachte jetzt gerade, also man muss sich im Kopf vorstellen, dass du uns gerade geknickt hast. Ja, ne? Also einmal geht das Knie hoch. Und einmal habe ich das Knie am Boden und dann kippt der Oberkörper nach vorne, aber der Winkel bleibt der gleiche.
Genau, es ist im Prinzip die gleiche Bewegung. Ja. Also irgendwie, also Hüftbeugung heißt das. Das heißt, man nimmt das Knie hoch oder man nimmt den Oberkörper nach vorne und das ist das Gleiche. Und wenn das nicht geht, dann geht das auch nicht beim Heben. Ja. Und dann geht das auch nicht, wenn ich sitze und mich nach vorne neigen möchte. Das heißt, wenn ich sitze und mich dann nach vorne neige und die Hüfte lässt mich nicht vor, dann muss ich wieder aus der Wirbelsäule kompensieren, was die, wie gesagt, das ist jetzt nicht an sich eine falsche Bewegung, aber wenn man die sehr viel oder sehr schwer macht, dann wird das wehtun.
Ja, okay. Weil ich, kompensieren aus dem Rücken heißt dann, also ich kann den Winkel nur bis zu einem bestimmten Grad, aber auf dem Fußboden liegt mein Schlüssel.
Genau, und wenn ich
da ran
will.
Und deshalb, wenn ich, genau, die Differenz ist, ich muss da ran, weil mir der Schlüssel runtergefallen ist. Ja.
Weiter geht's nicht.
Jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Einfach.
Und beim Gehen ist eigentlich genau das Gleiche. Beim Gehen ist es so, oh Gott, das ist schwierig zu beschreiben, aber egal. Beim Gehen muss, wenn ich gehe, schiebe ich ein Bein nach hinten und das Bein, das soll, warte, machen wir es einen leichter, machen wir es nicht mit der Innenrotation, sondern mit der Extension. Also dann muss ich mein Bein hinter die Achse meines Körpers bringen. Und das können viele nicht. Das ist die Hüftstreckung. Und wenn ich das nicht kann, dann führt das entweder dazu, dass ich beim Gehen nicht mehr mein Bein nach hinten bringe, was einen echt langsam und freudlos sein lässt, sozusagen. Da macht Gehen echt keinen Spaß. Sieht man zwar häufig, aber ist trotzdem so, also macht trotzdem keinen Spaß. Oder das Gleiche, wenn ich meine Hüfte nach hinten bringen will, kann ich es nicht aus dem Hüftgelenk, also muss ich mein Becken kippen, um meine Hüfte nach hinten zu bringen. Und das bedeutet, ich werde jedes Mal von meinem Gang ins Hohlkreuz geschubst. Das ist keine aktive Bewegung, ich gehe ins Hohlkreuz, weil ich das tue, sondern die Hüfte reißt mich einmal ins Hohlkreuz bei jedem Schritt. Ahnt man auch, wie viele Schritte muss man machen, bis es im Rücken wehtut.
Ja, klar.
Nicht so viele, also ganz klar.
Okay, verstehe. Gut, also das sind zwei, weil das war so ein bisschen mein erstes Problem, als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt endlich richtig Hüfte, dachte ich, ja, aber also die Zielgruppe ist ja wahrscheinlich eher über, weiß ich nicht, 75 oder so?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht.
Ja, weil merkt man ja auch, also weil diese beiden Bewegungen, die du gerade beschrieben hast, die machen wir ja alle.
Ja, und es ist so, dass... Es ist natürlich so, dass eher bei älteren Menschen die Hüfte dann ausgetauscht wird und die sagen dann, ich habe Hüfte. Aber Das ist mehr ein Formulierungsproblem sozusagen. Also das fängt ja mit 30 an und dann machst du es 40 Jahre lang falsch und dann ist irgendwann alles kaputt. Okay.
Ja.
Und die Probleme sind vorher vielseitig. Also du hast dann erstmal Rückenschmerzen, obwohl es eigentlich ein Hüftproblem ist vielleicht.
Ja.
Und dann hast du Knieschmerzen, obwohl es ein Hüftproblem ist. Und dann hast du bababa und dann merkst du, okay, Sport macht übrigens auch keinen Spaß mehr und Training auch nicht.
Ja.
Und also Hüftprobleme sind wirklich wahnsinnig verbreitet.
Ja.
Wahnsinnig
verbreitet. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute es vielleicht nicht wissen, weil der Schmerz im Gelenk, das wäre, was mich dazu veranlasst, zu sagen, ich habe Hüfte.
Ja.
Und wenn ich jetzt das Gangbild angucke, dann wäre es ja eher so, ich würde sagen, ich hab Rücken.
Ich habe Rücken oder ich habe Knie.
Ja.
Und dann sind das ja auch wieder unterschiedliche Dinge. Das eine ist, die Hüfte ist in der Beweglichkeit eingeschränkt und das ist ein Problem und dann tut das irgendwo anders weh. Das andere ist, die Hüfte ist for real kaputt. Mhm. Das ist diese Geschichte mit, okay, wenn ich mich 40 Jahre lang falsch bewegt habe, dann habe ich die Hüfte 40 Jahre lang falsch belastet und dann ist die an einer Stelle wirklich kaputt. Und wenn dann ein Arzt drauf guckt und sagt, ist kaputt, da hat er recht. Aber die Frage ist, wie reagierst du dann darauf? Dann kann man sagen, okay, das eine ist, wir gehen davon aus, dass dieser Mensch sich genau so weiter bewegen wird, wie er das jetzt tut. Mhm. Und dann hat man nicht so viele Optionen, als da irgendwie Hyaluron, Cortison reinzusprühen und oder dann im Zweifel diese Hüfte.
Das Gelenk auszutauschen.
Genau, da eine Tap reinzumachen.
Ja.
Genau. Aber man könnte ja auch sagen, okay, wir bringen diese Menschen bei, sich gefälligst besser zu bewegen. Mhm. Und dann belastet er aber eine andere Stelle des Hüftgelenks.
Ja, wenn ich das Bewegungsmuster korrigiert habe, dann habe ich diesen Abrieb sozusagen da, wo das immer gegenknallt. Habe ich dann nicht mehr.
Ja, das ist noch da, aber das ist an einer Stelle, die dann gar nicht mehr so wichtig ist. Weil du stehst anders und deswegen belastest du die Stelle, die eigentlich richtig belastet werden soll und nicht die, die du fälschlicherweise die letzten 10, 20, 30 Jahre überlastet hast und die deshalb kaputt gegangen ist. Diese Stelle war nie dafür ausgelegt, so viel Last abzukriegen.
Ja, und dann ist es ja noch fieser eigentlich, weil ich habe dann das Gelenk ausgetauscht und dann bewege ich mich aber ja trotzdem noch falsch, in Anführungszeichen. Also ich belaste immer noch die falsche Stelle, weil ich sehr wahrscheinlich die falschen Muskeln einsetze, blablabla, in der falschen Position bin. Und das tut dann nur nicht mehr weh, weil es Plastik ist und nicht mehr Knochen.
Korrekt.
Das ist so fies.
Ja.
Oh Gott, wirklich?
Ja.
Das war mir nicht klar.
Ja.
Und dann?
Ja, dann wenn es schlecht läuft, dann bewegt sich derjenige, diejenige weitere 10, 15 Jahre wieder falsch und dann wird gesagt, ja, nee, so ein Gelenk hält halt nur 10, 15 Jahre.
Ja.
So, warte mal, das ist Plastik, das hält 10 Millionen Jahre, das verstehe ich nicht. Aber ist klar, wenn man sich dann weiter falsch bewegt, dann ist natürlich die Fixierung des Gelenks am Knochen, bricht dann wieder ab. So, dann muss man noch tiefer absägen und das nächste Gelenk einbauen. Ist halt so, ja, geil.
Okay.
Also, genau, das ist, natürlich ist das so. Es gibt Fälle, da geht es nicht anders, da muss man das einbauen. Und es ist ja auch so, wenn man schon so ein Gelenk hat.
Ja.
Dann kann man. Aber, du musst trotzdem lernen, wie man sich richtig bewegt.
Ja.
Weil
es
ist ja erstens, du spürst den Schmerz, den du hättest, wenn du ein normales Gelenk hast, nicht. Okay. Aber die anderen Sachen, das heißt, wenn du die Muskeln falsch bewegst, kannst du auch ein künstliches Gelenk nicht richtig bewegen. Das hat ja gar nichts mit dem Gelenk selber zu tun, sondern eben damit, wie du es steuerst. Und wenn du ein künstliches Gelenk falsch steuerst, kannst du es auch nicht richtig bewegen. Und dann tut dir wieder der Rücken weh oder das Knie. Das heißt also, selbst wenn man, also gerade wenn man so ein Gelenk hat, muss man erst recht neu lernen, weil bei der OP natürlich die gesamten Sensoren und Bindegewebe und so weiter alles zerschossen wird, sozusagen. Das heißt, man muss danach unbedingt lernen, wie es denn nun richtig geht. Weil man im Prinzip bei Null anfängt. Ja, so oder so muss man es lernen.
Okay, gut. Also muss man, am besten wäre es, wenn man sich das vorher anguckt.
Ja, auf jeden Fall. Womit aber nicht gesagt ist, nur weil du so, also ich habe schon sehr häufig erlebt, dass Menschen eine OP geplant haben und dann haben wir trainiert und dann muss es nicht mehr sein. Ich habe aber auch schon, also wirklich nicht oft, aber na, ich überlege jetzt, ob ich mehr als einen Fall habe, wo es nicht zu verhindern war. Und dann ist aber ja trotzdem so, dass das ganze Training vorher sinnvoll ist, weil wenn du dann ein funktionierendes Gelenk hast, hast du schon die Muskulatur, um es dann richtig einzusetzen. Das heißt, egal wie, ist es wichtig, das Bewegungsmuster zu stabilisieren. um dann entweder mit dem alten Gelenk klarzukommen oder auch nicht, aber dann muss man mit dem neuen Gelenk auch klarkommen.
Ja, verstehe. Alles klar. Gut, wenn ich jetzt also zuhöre und das Gefühl habe...
Wollen wir sagen, warum es so viele Hüftprobleme gibt?
Also, ja.
Oder? Passt das? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also, naja, sitzen halt.
Ja, ich hatte, also irgendwo hatten wir das, irgendwie bin ich hier durcheinander gekommen offensichtlich. Ja,
klar. Keine Ahnung, fiel mir gerade nur ein.
Ja. Also, nee, naja, ist ja richtig.
Also genau, warum haben so viele Menschen Hüftprobleme? Ist einfach, weil natürlich gibt es, gut, also wenn jetzt jemand einen Autounfall hat und dann Trümmerbruch hat, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ja. Das ist ganz was anderes. Dann gibt es sehr viele Menschen mit einer Hüftdysplasie. Aber Hüftdysplasie ist halt auch so eine Sache wie Skoliose sozusagen. Das heißt einfach nur, dass die Form ein bisschen anders ist und ein bisschen offener, ein bisschen instabiler. Und bei Skoliose ist es auch so. Alle haben irgendwie eine Skoliose. Und es gibt richtig schlimme Skoliosen, wo man nicht diskutieren muss, dass das eine dramatische Krankheit ist. Aber die allermeisten haben diese Diagnose. Aber tatsächlich stehen sie einfach nur ein bisschen schief. Mhm. Und was auch nicht so wild ist. Und das ist bei Hüftdysplasie genau das Gleiche. Das muss man halt ein bisschen besser stabilisieren.
Es ist einfach eine andere Form.
Genau, ist offener sozusagen. Und das muss man ein bisschen besser stabilisieren. Und das war's. Also wenn eine Hüftdysplasie hat, braucht dringender Krafttraining als jemand, der sie, also jeder braucht Krafttraining, aber braucht das ein bisschen dringender, als wenn er oder sie das nicht hat.
Bei Kindern ist es doch so, dass die dann so Hosen angezogen kriegen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das noch gemacht wird. Vielleicht, keine Ahnung. Weiß nicht, ist nicht mein Feld. Aber am Ende ist es so, jeder, der eine Hüftdysplasie hat, ist ein Ticken schwieriger zu stabilisieren. Mhm. Muss ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen gründlicher sein, ein bisschen so, aber viel mehr ist es eigentlich nicht. Okay. Also natürlich gibt es auch da wieder unfassbar schlimme Ausprägungen, wo man sagt, okay, sorry, da kann ich mit Krafttraining nicht helfen, so, aber in den allermeisten ist es, glaube ich, daraus geboren, dass man einen Namen haben will. Mhm. So, warum ist meine Hüfte instabil? Ja, ich habe eine Dysplasie oder dass Ärzte gerne Bezeichnungen rausgeben.
Ja.
So.
Ja, okay. Und wir sind für unsere Welt nicht gemacht. Also
genau,
wir
genau. Also die beiden schlimmsten, oder das Schlimmste ist sicher für die Hüfte ist Sitzen, ganz klar, weil...
Weil das ja die eingeschränkte Beugung ist,
genau,
oder?
Ja. Also die Hüfte braucht die Streckung und die Beugung.
Ja.
Und wenn jemand sitzt, dann geht er in den unteren Teil nicht mehr. Und was das eigentlich macht, ist, also alle oberen Positionen sorgen dafür, dass das Hüftgelenk nach vorne rutscht, sozusagen umgekehrt. Also dass der Oberschenkelhals im Hüftgelenk nach vorne rutscht. Mhm. Das heißt, der kann sich davon drehen, aber er kann auch eben nach vorne gehen. Und das ist auch okay, das soll der. Im Laufe des Tages, genauso wie die Bandscheiben ein bisschen platter werden und dann Tag und dann nachts wieder aufgepumpt werden, soll das Hüftgelenk nach vorne rutschen und in den tiefen Positionen rutscht es wieder nach hinten. Mhm. So hat man weitere Bewegungsachse da drin. Und das Problem ist aber, dass diese tiefe Position eben nicht mehr vorkommt, weil wir...
Die tiefe Position ist die
Hocke. Ist die Hocke, genau. Mhm. Die Hocke, die tiefe Kniebeuge oder eben früher die Toilettenposition. Und wenn das nicht mehr vorkommt, dann passieren mindestens zwei Dinge. Das erste, dass der Oberschenkel immer weiter nach vorne rutscht im Gelenk. Und das kann man dann gerne Impingement nennen. Aber muss man auch nicht. Aber das ist dann, was passiert, dass dann Dinge weggeklemmt werden. Kann sehr schmerzhaft sein.
Hüft-Impingement heißt das dann?
Ja, ja.
So wie in der Schulter auch?
Same.
Aber wusste ich
Impingement
gar nicht.
Ist nur Einklemmung.
Ah, okay.
Gibt es dann diverse Varianten von, ist mir aber am Ende egal.
Ja,
weil,
klar.
Also ja, der steht da falsch, ist richtig. Das, ja. Der muss da weg, der drückt da vorne drauf.
Ja.
Das Zweite ist, dass wenn man sich überlegt, was stabilisiert denn die Hüfte? Also dann spielen da ganz sicher, also Oberschenkelvorderseite spielt sicher eine große Rolle und natürlich Adduktoren, Abduktoren und so weiter, aber Rückseite, Oberschenkel und Po spielen auf jeden Fall auch eine Riesenrolle. Mhm. Und wenn man sitzt, dann drückt man sich diese Muskeln ab, drückt das Blut daraus, verliert das Gefühl für Po und Rückseite, Oberschenkel. Und wenn man dann aufsteht, steht man im Prinzip ohne Po und Rückseite, Oberschenkel. Und dann steht man in einer instabilen Position für die Hüfte. Und deswegen können viele ihre Hüfte nicht gut stabilisieren.
Ja, okay. Ja, verstanden. Wenn ich jetzt also uns zugehört habe und denke, ja, genau so geht mir das. Und irgendwie könnte es sein, dass ich, auch wenn die Hüfte an sich vielleicht nicht weh tut, ich irgendwie die Hüfte nicht in der richtigen Position habe. Mhm. Was wäre so eine ganz... einfache Akutübung, wenn ich jetzt keine Lust habe,
ja,
endlich richtig
Also das Erste ist mal die Hocke angucken. Also das ist natürlich so, dass einige Menschen sind hypermobil, die können problemlos in die Hocke. Für die wird das keine weitere Information bieten sozusagen, aber für jeden, der nicht in die Hocke kommt, da kann man schon mal sagen, das ist irgendwie ein Problem. Also da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten, weil das bedeutet, dass entweder die Adduktoren oder die Hüftbeugung oder sonst irgendwas funktioniert da nicht. Und genau das, was wir eben gesagt haben, mit also ein Bein hochziehen können, was das Gleiche im Stand ist, was aber dann auch noch mehr Stabilitätsaspekte hat. Die Hocke kann ja sehr passiv sein, aber wenn ich im Stand ein Bein hochziehe, heißt das ja, dass ich auch mein Becken und mein anderes Bein irgendwie halten können
ja,
muss.
Ja, und ich brauche auf jeden Fall ja Balance.
Balance spielt eine Rolle. Ich habe sogar gesagt, mit Festhalten, aber ohne ist natürlich besser, keine Frage. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass irgendwas mit der Hüfte nicht ganz rund läuft.
Also kann ich das auch im Liegen machen?
Ha?
Also könnte ich das auch im Liegen machen, das Anziehen, wenn ich das erstmal im Stehen
nicht
kann?
Nee, das geht nicht, weil die Winkel dann anders sind.
Okay.
Das gilt nicht.
Ah, okay.
Nee, das gilt nicht. Ja.
Okay.
Was sonst noch ein sinnvoller Test ist, das Ganze im, also ein Schneidersitz. Wie sieht es im Schneidersitz aus? Kann auch ein Hinweis sein, sozusagen.
Okay.
Ja, das wären alles so Sachen, wo man gucken kann. Wie sieht es denn aus?
Okay.
Ja.
Und Lösung ist dann systematisches Krafttraining. Oder endlich richtig Hüfte kaufen.
Ja, ist eine gute Idee, aber ich will natürlich auch irgendwas sagen, was man jetzt sozusagen direkt angehen kann. Also schon erwähnt an der Hocke, nicht nur so sagen, ja, kann ich oder kann ich nicht, sondern wenn es nicht geht, dran arbeiten. Und dran arbeiten heißt, entweder, wenn man nicht reinkommt, mit einer Fersenerhöhung reingehen und dann das probieren oder sich an eine Wand lehnen und runterrutschen, das geht auch. Und wenn das nicht geht, sich sozusagen hinknien und dann in die Embryo-Position legen. Da kann man unterschiedliche Aspekte jeweils merken. Also wenn man sich zum Beispiel hinkniet.
Also auf die Seite knien?
Hinknien, also auf die Knie.
Ah, und dann so rund.
Und dann
Rücken
vorne
so
runter.
Rund. Ah, okay.
So Embryo-Position, das sind alles unterschiedliche Aspekte der Hüfte. Also kommt natürlich auch was mit Kniestreckung und Sprunggelenk rein, aber egal. Wo man sagen kann, okay, wenn ich das nicht kann, dann üb das. Und das heißt nicht, wenn es weh tut, baller voll durch und tu dir weh, sondern mach es langsam, mach es freundlich, atme und guck, ob du die Position weiterbringen kannst.
Okay.
Das wird auf jeden Fall helfen.
Okay.
Und noch was, also weil das Hauptproblem ist eigentlich, dass sehr viele Menschen mangelnde Kontrolle in der Hüfte haben. Die fühlen das Gelenk nicht. Und was ich da eine schöne Übung finde, ich weiß nicht, ob ich das so beschrieben kriege, ist, also das Problem ist, die Hüfte zu bewegen, ohne irgendwas sonst zu bewegen. Und eine safe Position, in der man das machen kann, ist sich auf den Rücken legen und ein Bein lang und ein Bein hochheben und von mir aus auch gerne anwinkeln, sodass das Knie weggewinkelt ist. Und dann, wenn ich dann mit dem Bein was, also dann hebe ich das angewinkelte Bein an.
Und halte es fest mit den Händen?
Nee, ohne.
Okay.
Und dann mache ich mit dem Bein Kreise, kleine Kreise, vielleicht so 10, 15 Zentimeter. Und guck mal, wie sich das anfühlt, weil das ist nur das Hüftgelenk.
Mit dem Kniekreisen.
Mit dem Kniekreisen, genau. Das heißt, du liegst im Rücken, das rechte Bein ist lang, das linke Bein ist angewinkelt und dann hebst du das linke Bein an und lässt aber, musst dich den Fuß strecken, also nicht das Knie strecken, sondern lässt das Knie ist das, was zur Decke zeigt sozusagen und dann zeichnest du mit dem Knie Kreise sozusagen an der Decke. Und das ist dann nur das Hüftgelenk, weil in der Position ist das Becken fixiert und Wirbelsäule fixiert und so. Und
dir kann nichts passieren.
Und dir kann nichts passieren. Es ist auch sehr leicht. Und da kann man fühlen, wie das denn so läuft. Und wenn man da Kreise macht, sehr langsam in die eine Richtung, in die andere Richtung, dann merkt man vielleicht, oben geht ganz gut und unten nicht so. Oder oben zittert es. Oder immer, wenn ich links rumgehe, zittert es. Wenn ich rechts rumgehe, zittert es nicht.
Ganz gut.
Und das ist, also Mapping würden wir das ja nennen, also Karten im Gehirn vom Gelenk zeichnen. Das ist jetzt ist jetzt nicht optimal, weil das ist natürlich nicht die Position, in der das Knie normalerweise arbeitet und die Hüfte. Aber es ist ein Anfang, wo man merken kann, ah, okay, das ist also mein Hüftgelenk und so ein bisschen so, ja, und alles andere halt nicht. So könnte man, glaube ich, anfangen. Und das hilft auch bei akuten Schmerzen in der Hüfte schon sehr. Und auch ein Vorteil ist, dass man bei der Übung merken kann, okay, ist wirklich das Hüftgelenk das Problem? Weil wenn du da arbeitest, und dann kann man ja auch den Oberschenkel so ein bisschen drehen, also ein bisschen nach innen drehen, nach außen drehen. Und wenn es dann im Hüftgelenk rasselt, dann weiß man ja, okay, das spielt eine Rolle.
Ja.
So.
Okay. Na gut. Sehr gut. Also Krafttraining sowieso.
Natürlich.
Natürlich. Aber dann gibt es ja wieder Menschen, die vielleicht gar keinen Bock haben auf Langhantel, die sich davor scheuen. Ja. Und deshalb ist es so, dass wir den Kurs so gemacht haben, dass, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, deshalb war er so kompliziert.
Genau, das war richtig schwer.
Ohne Zusatzgewicht zu machen. Ja. Keine Langhantel, nur mit Utensilien, die man zu Hause hat.
Ja.
Und da sozusagen das systematisch aufbauen.
Ja, da habe ich wirklich wochenlang dran geknobelt. Und dann eine Übung entwickelt, die der Centaur heißt. Ja, also das.
Hast du dir ausgedacht?
Ja.
Centaur?
Ja, das Fabelwesen, halb Pferd, halb Mensch sozusagen. Ah. Und also ich will nicht sagen Geniestreich, aber.
Ne? Aber ein bisschen schon.
Aber.
Also ich habe dich gesehen, als du aus der Lektion rauskamst.
Ja, da war ich stolz, weil das war echt schwer. Also das war wirklich schwierig. Das Hüftgelenk ist echt stark und braucht gute Reize in spezifischen Positionen. Mhm. Und das hinzukriegen.
Ja. Ja.
So, ne?
Ja. Cool.
Ja,
genau.
Ja.
Sehr gut. Okay.
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen.
Okay.
Wir haben ja zum Thema Hüfte ganz viele Fragen am Wochenende beantwortet.
Das ist richtig.
Deshalb haben wir jetzt keine Hüftfragen.
Okay.
Ich habe euren tollen Podcast zum Thema Gedankenkarussell gehört. Ich kenne dies leider gut genug. Körperlich habe ich häufig mit Schwindel zu tun. Insbesondere in der letzten Nacht bin ich mit einer heftigen Drehschwindelattacke aufgewacht. Dadurch bedingt habe ich mit Ängsten zu tun und die ständige Frage, was ist, wenn es wieder passiert? Im Podcast wurde genannt, dass es immer eine Option gibt, aber leider sehe ich bei mir gar keine. Ich muss ja letztlich irgendwie schlafen, obwohl mir das mehr und mehr Angst bereitet. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich damit umgehen könnte?
Ja, das ist scheiße. Also wenn man
aber
denkt,
warte mal, darf ich einmal ganz kurz, bevor du antwortest, was sagen?
Ja.
Weil ich habe nicht gesagt, dass es immer eine Option gibt. Das wäre ja komplett fahrlässig.
Ja.
Genau. Also es gibt Situationen im Leben.
Da gibt es keine Option.
Da gibt es keine Option. Das ist Quatsch. Was wir gesagt haben, ist, dass unser Gehirn eine Option braucht,
korrekt,
damit es nicht sich fühlt, als wäre es in Lebensgefahr. Allerdings gibt es natürlich Situationen, in denen man in Lebensgefahr ist und da gibt es keine Option. Also das ist mir super wichtig zu sagen. Ich finde nichts schlimmer als dieses toxische,
du musst
immer positiv
dran glauben
sein.
Und so.
Genau,
ja,
das ist totaler Quatsch.
Es gibt richtig beschissene Situationen, wie zum Beispiel Angst vorm Schlafen zu haben, weil man weiß, dass man damit Drehschwindel hat. Also, nee, das ist schon bitter, keine Frage. Das Ding ist halt, dass das. Also klar, Optionen hast du natürlich nur dann, wenn du dich mit dem Thema viel beschäftigst. Mhm. Ich habe jetzt verschiedene Optionen. Das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, welche ich dir wie sagen kann, weil ich dich nicht kenne. Aber also das Erste wäre...
Also die Optionen sind, aus unserer Sicht, daran zu arbeiten, dass du keinen Drehschwindel mehr hast.
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Genau, ach so, das kann man natürlich sagen, richtig. Also das Erste wäre... Wahrscheinlich ist es so, dass du nachts in irgendeiner Weise deine Halswirbelsäule in eine ungünstige Position bringst und deswegen die Versorgung zum Gleichgewichtssinn abklemmst und dann passiert genau das.
Mhm.
Das heißt also...
Das ist eine Vermutung.
Eine Vermutung. Mhm. Und da, genau. Und also das wäre wirklich ein Fall, wo ich dich gerne sehen würde, im Sinne von, okay, warte mal, das muss ich ein bisschen genauer sagen, aber ich versuche jetzt trotzdem was anzubieten, damit du Optionen hast. Und was da helfen kann, ist, dass du abends vorm Schlafengehen deine Oberschenkelvorderseite mit der Rolle von mir aus bearbeitest und dehnst und dann noch die Zwerchfelldehnung machst, die ist auch in den Highlights und auf YouTube und sowas, und dann mal guckst, weil diese beiden Strukturen ziehen nachts oft sehr stark an der Halswirbelsäule, kann natürlich noch tausend Sachen dazukommen, das wäre das Erste. Das Zweite wäre irgendwas mit Atmung. Das heißt also, klebst du dir nachts den Mund zu, das wird deine Atmung verändern, wirst du die Nase atmen, das ist schon mal anders.
Dann endlich richtig atmen.
Endlich richtig atmen wäre auf jeden Fall eine sehr gute Option. Ja, danke, herrlich. Und irgendwas mit Atmung, also im Sinne von, und wenn ich sage irgendwas mit Atmung, ist es so, dass es gibt ja unglaublich viele Atemtechniken, auch gute und nicht ganz so gute, aber selbst die nicht ganz so guten sind so, dass man zumindest mal die Aufmerksamkeit Richtung Atmung schickt.
Mhm.
Und das ist so unfassbar viel wert, dass auch die bekloppteste Atemtechnik irgendwie hilft. Also zum Beispiel sowas wie, ich schlage jetzt natürlich keine bekloppte Technik vor, sondern abends gründlich Boxbreathing zu machen. Mhm. Also wirklich 10 Minuten lang Boxbreathing, keine Ahnung, fang an
mit... Ist das in endlich richtig atmen?
klar, aber das ist auch keine Geheimtechnik sozusagen.
Kann man googeln,
genau. Also im Sinne von 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Pause, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Pause. Mhm. Und zwar nicht nach innerlich gezählt, sondern reale Sekunden. Mhm. Das ganze 10 Minuten, das könnte eine Riesenwirkung haben. Und
Gleichgewicht.
Und Gleichgewicht, selbstverständlich Gleichgewicht, immer Gleichgewicht, das Prinzip Gleichgewicht. Und in dem Fall...
Gibt es Highlights bei Work Training auf Insta?
Genau, und die Hauptübung wäre Nein-Nein, also Rotationsgleichgewicht sozusagen.
Mhm. Okay, also genau, okay, das sind schon mal Ansätze für den Drehschwindel.
Ja.
Aus der Nachricht, wenn man das liest, ne, zu sagen, okay, ich will... Mein Ziel ist es, keine Angst mehr davor zu haben, ist aus meiner Sicht...
Hä?
Genau.
Ich hätte auch Angst.
Ja, genau. Und das ist super wichtig. Also ja. du musst dich nicht dafür verurteilen oder gaslighten, beurteilen,
ja.
dass du so scheiße bist, dass du das nicht geregelt kriegst, davor jetzt mal keine Angst zu haben. Also nee. Um Gottes Willen, selbstverständlich, jeder Mensch hätte davor Angst. Das ist so eine gruselige Vorstellung.
Klar.
Der Ort der Sicherheit und Stabilität gibt, wenn ich mich ins Bett lege und sage so, oh, jetzt kann ich mich erholen vom Tag und so weiter. Und das ist geknüpft in deinem Kopf mit einer realen Gefahr. Das ist selbstverständlich, dass du davor Angst hast.
Ja, und komplett angemessen.
Genau, völlig angemessen. Und das ist überhaupt nicht, genau, also die Option würde ich suchen in Let's Talk Drehschwindel, wenn du die Chance hast, komm nach Hamburg. Und ansonsten nimm die Hinweise, die wir gerade gegeben haben. Also was du nicht akzeptieren musst, ist, dass diese Attacken bleiben, ja, sozusagen.
Kann man nichts machen und abwarten und hoffen, dass sie nicht kommen. Das
genau,
ist keine Option.
Das ist keine Option, sondern da weiß ich nicht, da gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, sozusagen das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das sind die Optionen, die ich habe. Ja. Und daran will ich jetzt, daran will ich arbeiten. Damit es dir gute Besserung und wir
gute
drücken
Besserung.
Ganz, ganz doll die Daumen, dass du da ganz schnell einen guten Hebel findest.
Ja.
Okay, zweite Frage. Habe seit 3 Wochen akutes Impingement, die Frage ist ein bisschen länger. Habe seit 3 Wochen akutes Impingement-Syndrom in der Schulter. Schmerz schießt so heftig rein, Bein nach hinten, oben Bewegung, dass mir ganz schlecht wird für viele Sekunden. Ich habe jetzt 2 Fragen. Einmal, kann ich akut was tun oder ist es besser, weiter abzuwarten, in Klammern, was bisher nichts gebracht hat? Und
nein.
Zweitens, okay, die Frage schon beantwortet,
nein
abwarten, nein. Wie kann ich danach wieder starten? Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, was mich total frustriert. Und jetzt wird es ein bisschen wild, weil du schreibst, trainiere jetzt mit euch 1 Jahr und war gerade voll motiviert, Langhantel zu lernen. Ich nehme an, du meinst in den Kursen, also online mit unseren Kursen, die man kaufen kann, weil dann sagst du, habe im Gym vom Trainer Übungen gezeigt bekommen. Und was du als nächstes schreibst, da steht, dass ich weiß, dass das nicht von uns kommt. Erstens, mit Kurzhanteln vorne, mit gestrecktem Arm, hoch oben angelangt, noch höher ziehen und die Schulterblätter hinten zusammenziehen.
Ja, nee. Nein. Bitte nicht.
Das ist die Übung, die dazu geführt hat, dass du eine Entzündung in der Schulter hast.
Genau. Das ist ein Front Raise oder sowas. Also das kann man im Bodybuilding machen, aber auch nicht mit der Amplitude und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht sozusagen, was du von uns schon gemacht hast. Also aber so ungefähr, dass, also wenn irgendwas mit Schulter ist, dann ist so die wichtigste Information, wenn der Arm hochgeht, muss zuerst das Schulterblatt hochgegangen sein. Das heißt, wenn du den Arm hebst, musst du erst dein Schulterblatt heben und dann kann der Arm hoch. Ob du den jetzt unbedingt mit Gewicht vorne heben musst, weiß ich jetzt nicht. Aber
auf keinen Fall
das Schulterblatt nach hinten. Fall,
nach unten.
Nach hinten, unten auf gar keinen Fall. Und bitte auch eigentlich lieber nicht mit dem langen Hebel über Front, wenn es nicht sein muss. Also das heißt, die Übung würde ich auf jeden Fall lassen. Und der Punkt ist, dass ein Impingement heißt ja immer, dass ne, dass was geklemmt wird. Und fast immer ist das Problem, dass in der Übung der Arm gehoben wird und die Schulter gesenkt wird. Das macht ein Impingement und zwar direkt. Ich kann das machen und habe direkt ein Impingement und dann lasse ich es wieder, habe ich es nicht mehr. Und Das andere ist, dass die Ruheposition sehr wahrscheinlich viel, viel zu tief ist. Das heißt also, diese alte Geschichte mit Schultern hinten unten, immer schön hinten unten halten. Die Schultern sollten immer hinten unten sein.
Weit weg vom Ohr.
Genau, weit weg vom Ohr. Langer, dünner, hübscher, graziler Hals, der super verletzlich ist und den Kopf nicht tragen kann. Nein, sondern der Schultergürtel muss in eine mittige Position. Das heißt, wenn du die Schultern ganz runter nimmst und dann ganz hoch nimmst, dann brauchst du ungefähr die Mitte von den beiden oder von mir aus das untere Drittel als Ruheposition. Und wenn du tiefer bist als das, kriegst du ein Impingement.
Ja.
Mehr, also nicht jeder, der es zu tief hat, kriegt ein Impingement, aber die meisten eben schon. Und Überkopfbewegungen gehen aus der Position nicht.
Also nie wieder Nacken.
Ja, genau. Wäre jetzt die Frage, was du gemacht hast. Also nie wieder Nacken ist das drin, in Endlich richtig stark ist es drin. In jedem anderen Kurs, wo irgendwie die Schulter vorkommt, ist es sicher auch drin. Aber also achte darauf, dass du keine Bewegungen machst, die das gegeneinander laufen lassen. Das ist was völlig anderes, wenn du zum Beispiel nach vorne drückst, wie beim Bankdrücken, und dabei die Schultern hinten hältst. Das kann man machen. Das kann man machen. Da kann man sich dafür, dagegen entscheiden und so weiter. Aber über Kopf die Schulter abzusenken ist immer Unfug, auch bei Zugbewegungen übrigens, wenn du am Latzug bist.
Das ist die zweite Übung, die sie beschreibt. Das habe ich jetzt weggelassen, weil ich dachte, das ist zu viel.
Ja, bei Zugbewegungen über Kopf auch. Das heißt also, wenn der Arm oben ist, muss das Schulterblatt oben sein. Punkt.
Mhm. Und zwar zuerst.
Ja.
Ich hebe erst das Schultergelenk den Arm.
Ist nicht ganz richtig, sondern wenn es natürlich läuft, läuft es praktisch synchron.
Gleichzeitig, ja.
Aber um es zu üben, kann man sagen, okay, erstmal Schulter hoch, dann Arm hoch.
Ja.
Aber wie gesagt, ich würde es nicht mit langen Armen machen, sondern halt eher eine Pressbewegung und nicht sozusagen Front Raise, Lateral Raise, sowas. Ja. Das sind immer bekloppte Hebel für Schultergelenk, die völlig unnatürlich sind. Wir sind keine Vögel, die können das ganz gut mit ihren Flügeln.
Okay, also endlich richtig stark.
Hast du gehört? Das war witzig, ne?
Ja, deshalb habe ich es ignoriert und direkt der Person, die die Frage gestellt hat, die ja jetzt eine Hilfestellung braucht, weil die ja nicht bei uns hier auf dem Sofa sitzt.
Also ist auf jeden Fall sinnvoller, eine Pressbewegung zu machen, wo du eine Hantel eng hältst und Schulterblatt heben, Arm hochstrecken und dann die Schulter ganz hoch ist super. Aber wenn du runtergehst, das Gleiche, erst den Arm senken und dann die Schulter. Und dann wird es wahrscheinlich sehr schnell besser mit dem
Nacken. Nie wieder Nacken oder endlich richtig stark?
Ja, beide. Nein, okay. Also wenn du stark machst, brauchst du Nacken nicht. So.
Okay. Alles klar. Großartig. Vielen Dank.
Okay. Das war's.
Ja, das war's.
Wir sind durch. Prima. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das gefallen zum Thema Hüfte. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten.
Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben.